Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Bei mir im Studio ist Dr. Christian Rosinus. In der heutigen Folge sprechen wir über das MOPEC, das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts und dessen Auswirkungen auf das Wirtschaftsstrafrecht. Das Gesetz ist am 1. Januar 2024 in Kraft getreten und reformiert das Personengesellschaftsrecht. Und da kommen wir gleich zu den ersten Fragen. Wieso ist diese Reform für das Wirtschaftsrecht relevant? In welchem Zusammenhang stehen Gesellschaftsrecht und Wirtschaftsrecht überhaupt?
Gebiete stehen in engem Zusammenhang. Es gibt regelmäßige Überschneidungen. Ein Verhalten kann sowohl zivil- als auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Wenn zum Beispiel ein Geschäftsführer einer GmbH Vermögenswerte der GmbH zweckwidrig für private Zwecke verwendet, kann das sowohl eine Schadenersatzpflicht nach 43 Absatz 2 GmbH-Gesetz als auch eine Strafbarkeit wegen Untreue nach 266 StGB begründen. Gesellschaftsrechtliche Wertungen sind überall im Strafrecht zu finden und auch häufig Grundlage für eine strafrechtliche Würdigung, etwa bei Insolvenz- oder Korruptions- oder Untreuedelikten. Das MOPEC hat auf das zivilrechtsakzessorische Wirtschaftsstrafrecht also einen mittelbaren Einfluss und kann und könnte und wird strafrechtliche Debatten neu beheizen.
Welche strafrechtsrelevanten Änderungen bringt das MOPEC mit sich?
Also zentral im MOPEC ist, dass die Rechtsfähigkeit der GBR, also Gesellschaft bürgerlichen Rechts, nun gesetzlich geregelt ist. Dadurch wird jahrelanges Richterrecht kodifiziert. Der neu gefasste 705 Absatz 2 BGB unterscheidet klar zwischen zwei Arten von Gesellschaften innerhalb des GBR-Kontext, nämlich der rechtsfähigen und der nicht rechtsfähigen Gesellschaft. Die rechtsfähige GBR, sogenannte Außen-GBR, nimmt am Rechtsverkehr teil, kann also Verträge mit Dritten abschließen oder Eigentum erwerben und klagen oder verklagt werden. Die Vermögensfähigkeit der GBR wird also ausdrücklich geregelt. Die nicht rechtsfähige Gesellschaft, die sogenannte Innen-GBR, existiert nur zur Regelung der internen Beziehung zwischen den Gesellschaftern und tritt nach außen hin nicht in Erscheinung. Das Beispiel zum Beispiel ist eine Wohngemeinschaft oder sowas. Beide Arten von Gesellschaft haben nun unterschiedliche Regelungen, insbesondere in Bezug auf das Vermögen und die Haftung der Gesellschafter. Wichtig ist auch die Einführung des Gesellschaftsregisters, in das die GBR eingetragen werden kann. Und Freiberufler können sich zukünftig in einer Rechtsform einer Personenhandelsgesellschaft organisieren, sofern das jeweilige Berufsrecht das ausdrücklich erlaubt.
Inwiefern wirken sich die Änderungen auf das Wirtschaftsstrafrecht aus? Du hattest ja eingangs schon strafrechtliche Debatten erwähnt. Um was geht's da?
Zum einen schafft das MOPEC terminologische Klarheit. Das MOPEC spricht nur noch von rechtsfähigen Personengesellschaften. Vorher hat das Gesetz zwischen Rechtsfähigkeit und Rechtspersönlichkeit unterschieden. Das bedeutet jedoch nicht, dass Personengesellschaften eine eigene Rechtspersönlichkeit erhalten. Personengesellschaften werden im Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht daher weiterhin nicht als juristische Personen behandelt, sondern fallen unter spezielle Regelungen wie etwa 14 Absatz 1 Nummer 2 StGB oder 9 Absatz 1 Nummer 2 OBIG. Die erwähnten Debatten drehen sich vor allem um Rechtsfragen bei der Untreue nach 266 StGB und den Korruptionstatbeständen im geschäftlichen Verkehr gemäß 299 StGB. Hier folgen keine normativen Änderungen, aber Auslegungsfragen könnten durch die Rechtsprechung unter Umständen anders beurteilt werden. Ich kann das mal am Beispiel der Untreue erläutern. Dort geht es um die Frage, ob eine untreue Strafbarkeit zum Nachteil einer GBR möglich ist, wenn ein Gesellschafter selbst die schädigende Handlung vornimmt. Im Zentrum steht nämlich die Frage, ob das Vermögen einer Personengesellschaft als fremdes Vermögen im Sinne des Untreue-Tatbestands anzusehen ist. Bislang hat die strafrechtliche Praxis vertreten, dass nur dann eine strafbare Handlung vorliegt, wenn durch die Handlung das Vermögen der Gesellschafter geschädigt wird. Begründet wird das damit, dass Personengesellschaften keine eigenen Rechtspersönlichkeiten, wie etwa juristische Personen, besitzen. Vermögensinhaber im Sinne von 266 StGB könnten nur natürliche oder juristische Personen sein. Die strafrechtliche Praxis war hier stets zurückhaltender als die zivilrechtliche Praxis, die da schon relativ früh eine Gleichstellung vorgenommen hat. Das MOPEC regelt jetzt ausdrücklich, dass die rechtsfähige GBR auch vermögensfähig ist. Das könnte dazu führen, dass die Rechtsprechung auch die Möglichkeit einer Schädigung im Sinne von 266 StGB annehmen könnte. Praktische Auswirkungen hat diese Frage auf Ebene des Einverständnisses der Gesellschafter. Ein Einverständnis des Rechtsgutträgers schließt eine Strafbarkeit regelmäßig aus. Setzt man die Schädigung des Vermögens der Gesellschafter voraus, ist das Einverständnis aller Gesellschafter erforderlich. Gibt nur ein Teil der Gesellschafter ihr Einverständnis, kann der Täter dennoch wegen Untreue zulasten der übrigen Gesellschafter bestraft werden. Wenn die Gesellschaft geschädigt ist, muss ein Einverständnis der Gesellschaft selbst vorliegen. Hier wäre die Anschlussfrage, wann ein wirksames Einverständnis vorliegt. Bei Personengesellschaften gilt zwar grundsätzlich das Einstimmigkeitsprinzip, sodass im Zweifel der Konsens einer Gesellschaft erforderlich ist. Im Gesellschaftsvertrag kann aber etwas Abweichendes geregelt werden, beziehungsweise reicht gegebenenfalls auch das Einverständnis einzelner Gesellschafter aus. Das kann dann auch zu weiteren offenen Fragen führen, wie beispielsweise darüber, ob Einschränkungen der Dispositionsfreiheit, wie sie im Kapitalgesellschaftsrecht gelten, zum Beispiel das Verbot der Beeinträchtigung des Stammkapitals, auch bei Personengesellschaften relevant werden können. Bleibt daher abzuwarten, ob sich die Rechtsprechung tatsächlich in diese Richtung entwickelt und zukünftig das Vermögen der Personengesellschaften unter den Schutz des Untreue-Tatbestands stellt.
Welche möglichen Auswirkungen gibt es denn bei der Korruption im geschäftlichen Verkehr?
Bei den Tatbeständen 299 StGB geht es um die Frage, wer bei Personengesellschaften als Geschäftsinhaber gilt. Nach 299 StGB macht sich unter anderem strafbar, wer als Beauftragter eines Unternehmens Vorteile, also Bestechungsgelder, annimmt. Geschäftsinhaber sind dagegen keine Beauftragten, können sich bei Entgegennahme von Bestechungsgeldern nicht wegen 299 StGB strafbar machen. Besonders relevant und umstritten ist die Frage bisher beim Komplementär einer KG. Das MOPEC führt zu einer stärkeren Verselbstständigung des Vermögens der Personengesellschaften, indem es die Rechtsfähigkeit dieser Gesellschaften bekräftigt. Diese Entwicklung legt nahe, dass die Personengesellschaften selbst als Geschäftsinhaber betrachtet werden sollten, da die Entscheidungen im Namen und mit Wirkung für die jeweilige Gesellschaft getroffen werden. Sollte der Komplementär ohne Einverständnis der anderen Gesellschafter handeln, könnte dies eine Strafbarkeit nach 299 StGB auslösen. Hieraus könnte also eine Ausweitung der strafrechtlichen Verantwortlichkeiten von Gesellschaftern resultieren.
Gibt es auch relevante Auswirkungen im Zusammenhang mit der Einführung des Gesellschaftsregisters?
Ja, denn in der Folge ist auch das Geldwäschegesetz angepasst worden, um die Transparenz auch für die Geldwäschebekämpfung nutzbar zu machen. Kreditinstitute müssen nun vor Öffnung eines Kontos oder vor Durchführung von bestimmten Transaktionen die Identität der Beteiligten prüfen. Dabei muss nach den § 11-12 GWG auch der Registerauszug erhoben werden. Eine nicht eingetragene GbR kann deshalb Schwierigkeiten haben, ein Konto zu eröffnen. Obwohl die Eintragung nach dem WGB fakultativ ist, kann sich hieraus praktisch ein Eintragungszwang ergeben.
Weitere Informationen zum Thema in den Shownotes des Podcasts. Dort finden Sie auch alle Kontaktadressen, wenn Sie eine Frage haben oder eine Anregung.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.